Skandalgeschichten. Häufiger als uns lieb ist, erfahren wir vom Scheitern christlicher Führungspersönlichkeiten. Ihr erinnert euch, es ist noch gar nicht lange her, da war der ehemalige Papst Benedikt in den Schlagzeilen. Man hat ihm vorgeworfen oder die Frage gestellt, hat er in seiner damaligen Amtszeit, als er noch in Deutschland war, in München, hat er damals wirklich genug getan, um den Missbrauch in seinem Bistum zu unterbinden? Dieses Führungsversagen, das zieht sich durch alle Schattierungen der Kirche. Also wir können jetzt nicht irgendwie auf die Katholiken zeigen oder auf die Freikirchen oder meinen, wir sind da nicht betroffen. Nein, leider. Dieses Versagen der Macht und auch der Leitungsfiguren zieht sich durch alle Schichten hindurch. Vielleicht habt ihr das auch ja an der einen oder anderen Stelle auch schon schmerzlich erleben müssen. Was für ein Schock beispielsweise, als vor 2, 3 Jahren war es Bill Hybels. Manche von euch kennen ihn. Dieser große Gründer einer amerikanischen Megachurch, Willow, einer weltweiten Bewegung, die viel Segen hervorgebracht hat. Was für ein Schock, als eben vor 2, 3 Jahren deutlich wurde, oh, auch er hat Grenzen überschritten und hat die Macht missbraucht. Die Liste lässt sich fortsetzen, leider. Es sind nicht nur die Amerikaner, es ist auch in Deutschland so, auch im innersten Kreis, egal wie fromm die Leute sind. Es sind Menschen, deren Bücher in meinem Regal stehen und denen ich wichtige geistliche Einsichten verdanke. Bill Hybels, John Ortberg, kennt ihr vielleicht auch. Neulich las ich über Klaus Vollmer, diesen begnadeten Evangelisten aus Hermannsburg. Also die Liste lässt sich fortsetzen. Wie gehen wir mit solchen Geschichten, die immer wieder passieren, leider, wie gehen wir mit diesen Fehltritten geistlicher Leiter eigentlich um? Entwertet das alles, was die Menschen ja auch Segensreiches getan haben, was sie an wichtigen geistlichen Einsichten gemacht haben? Ich konnte in den letzten Tagen viel lesen und ich habe ein Buch gelesen von Michael Herbst und anderen. Und das stellt sich genau diesen Fragen. Es heißt die dunkle Seite der Macht. Und da geht es genau darum, auch wenn das kein schönes Thema ist, ist ja klar, auch wenn das kein schönes Thema ist, dass er und sein Mitherausgeber, dass sie sagen, wir müssen uns diesen Fragen stellen. Ja, wir haben oft darüber gesprochen, wie soll christliche Leiterschaft funktionieren, aber weil das so ist, müssen wir uns auch diesen dunklen Seiten der Macht stellen. Nicht, dass wir diese Skandalgeschichten breit treten. Natürlich gibt es auch da Gaffer, wie auf der Autobahn, auch unter den christlichen Skandalen, die da so geschehen. Nein, es geht darum, dass wir uns diesen dunklen Seiten auch der Macht stellen, dass wir über Macht nachdenken, über Herrschaft nachdenken, dass wir auch darüber nachdenken, ja, was kann man tun, wenn es passiert ist? Und auch, was kann man präventiv tun, dass es eben nicht so weit kommt zum Machtmissbrauch und ja, zu diesen Dingen. Wo Macht ausgeübt wird, das sagen die Autoren auch sehr klar, wo Führung und Leitung geschieht, passieren Fehler. Das gilt ja auch in der Kirche. Das gilt auch im engsten Kreis um Jesus, das schauen wir uns ja gleich an. Also noch einmal, wie kann man diesen dunklen Seiten der Macht begegnen? Was hilft? Was schützt? Welchen Kompass gibt Jesus uns für das Führen und Leiten? Fragen über Fragen. Nachdem wir uns einleitend mit diesem Schock, mit diesen Skandalgeschichten kurz beschäftigt haben, die dunkle Seite der Macht, jetzt die Frage, wie geht Jesus mit Macht um? Also, von Jesus wissen wir, und das macht ja seine Faszination auch aus, dass von Jesus eine besondere Macht ausgeht, in biblischer Sprache formuliert Vollmacht. Es gibt so eine wunderbare Stelle, die ich gerne den Lektoren sage, im Matthäusevangelium unter anderem, dass also Jesus predigt und die Leute entsetzen sich, denen fallen also die Augen raus und dann heißt es so ganz lapidar, er lehrte sie mit Vollmacht und nicht wie ihre Schriftgelehrten. Also, es macht es nicht aus, wenn jemand studiert hat oder promoviert hat oder keine Ahnung was. Das Entscheidende bei der christlichen Verkündigung ist, dass sie mit Vollmacht geschieht, dass sie von Gott, dem Vater, her kommt. Und das hat Jesus drauf gehabt. Da passierte etwas. Wenn er verkündigt hat, dann haben die Menschen gemerkt, das sind nicht nur leere Worte, das sind nicht nur schlaue Worte, sondern das sind Worte aus dem Leben, die treffen. Das sind Worte, die Menschen aufrichten. Das sind Worte, die Kaputtes wieder gesund machen. Also Jesus wusste, wovon er sprach, mit Jesus verbindet sich eine besondere Macht oder eine Vollmacht. Eins macht Jesus aber auch immer wieder deutlich, diese Macht, die er hat, diese Vollmacht, diese Energie vom Reich Gottes, die kommt nicht aus ihm selbst. Es ist eine abgeleitete Macht, die er vom Vater im Himmel hat. Und er tut nur das, was er vom Vater bekommen hat, das gibt er weiter. Nun sind also Jesus und seine Jünger unterwegs Richtung Jerusalem und ich unterstelle euch das mal im positiven Sinn. Eigentlich müsste man wissen, was damit gemeint ist. Die Jünger sind unterwegs mit Jesus und nach Jerusalem. Jesus hatte kurz vorher, unmittelbar vor dieser Begebenheit aus dem Evangelium, seinen Leuten zum dritten Mal gesagt, also ich ziehe jetzt nach Jerusalem. Liebe Leute, ihr sollt nicht überrascht sein, wenn ich nach Jerusalem gehe, erwarten mich schlimme Dinge, sagt Jesus. Ich werde den hohen Priestern und Schriftgelehrten überstellt werden. Ich werde leiden müssen, ich werde in ganz schlimmer Weise auch verspottet werden. Ich werde sterben. Und im unmittelbaren Anschluss daran ergibt sich dieses Gespräch, wovon wir ja eben auch schon gehört haben im Evangelium, es ist auch abgedruckt auf den Blättern, dieses Gespräch im Dreierkreis, was also Jesus mit Jakobus und Johannes führt. Und die beiden nehmen den Jesus beiseite und richten eine menschlich klingende Bitte an ihn, die aber gleichzeitig sehr fromm ist. Sie sagen ja, und ich kann das gut nachvollziehen, Jesus, also wenn es dann soweit ist, ja, links und rechts, wir sind deine Leute, da wollen wir sitzen. Und die Bitte ist deshalb fromm, weil sie das ja nicht auf dieser Erde wollen, sondern sie wollen es dann im Himmel haben. Also dann, wenn sozusagen alles ganz am Ende geschehen ist. Sie fragen also jetzt schon nach ihrem persönlichen Lohn im Himmel. Und ihr erinnert euch, Jesus hat ja tatsächlich gesagt zu uns, zu seinen Jüngern, sammelt euch Schätze im Himmel, also nicht auf der Erde, sondern sammelt euch jetzt schon Schätze im Himmel. Jesus wiederholt ganz geduldig für die beiden, Jakobus und Johannes, was er vorher in seiner Leidensankündigung schon gesagt hatte. Und er sagt, an ihm selbst wird der grausame Leidensweg nicht vorübergehen. Der bittere Kelch muss getrunken werden. Die Feuertaufe, die von Jesus wirklich alles verlangen wird, die ihn an die absolute Grenze führen wird, die steht ihm erst noch bevor. Und das lässt sich auch nicht abkürzen, das lässt sich auch nicht gleich mit dem frommen Blick auf den Himmel irgendwie übergehen, sondern es geht um dieses Leiden. So sind wir Menschen und ich bin wieder bei mir und ich denke, ihr könnt das auch nachvollziehen. Das mit dem Leiden, an dem kein Weg vorbeiführt für Jesus, das wollen wir nicht hören. Und es geht auch nicht in unseren Kopf, dass wir einen leidenden Erlöser haben, der diesen niedrigen Weg gehen muss. Jesus sagt es überdeutlich, noch einmal, ich wiederhole es, wir wissen das, aber dass wir es hören vom Evangelium her, Jesus sagt, mein Weg führt ins Leiden und muss ins Leiden führen. Das gilt trotz der Macht und trotz der Vollmacht, die hinter Jesus und seiner Sendung steht. Ein kluger Mensch hat mal gesagt, Theologieprofessor, Seine Macht, also die Macht, die Jesus hat, ist in der Ohnmacht. Also dieser Weg, den er jetzt ins Leiden geht, den er für uns ins Leiden geht, den er mit uns ins Leiden geht, der führt ihn in die Ohnmacht. Und das sind andere Kategorien, in denen wir normalerweise nicht denken. Die Jünger wollen das nicht wahrhaben. Wir wollen das nicht wahrhaben. Im Evangelium wird dreimal erzählt, eigentlich eine ähnliche Passage, dass Jesus die Jünger beiseite nimmt und ihnen sagt, liebe Leute, ich gehe nach Jerusalem, dort werde ich leiden müssen, dort werde ich verspottet werden, dort wird mir Schlimmes widerfahren. Ich sage es nochmal, weil Jesus hat das den Jüngern auch jedes Mal gesagt. Und nach jeder Leidensankündigung passiert so etwas ganz Komisches, woran man merkt, die Jünger begreifen es nicht, sie können es nicht begreifen, sie wollen es nicht begreifen. Beim ersten Mal nimmt Petrus den Jesus beiseite und sagt, nee, mach das mal nicht. Beim zweiten Mal wird uns erzählt, als Jesus diese Leidensankündigung macht, dass sich die Jünger untereinander streiten, wer ist jetzt eigentlich der Größte. Und jetzt beim dritten Mal, da sind wir jetzt, ist jetzt der etwas frommere Streit, dass zwei sagen, naja, wer ist denn dann im Himmel, links und rechts von Jesus? Ja, so sind wir Menschen. So sind die Jünger, so sind auch wir. Wir sperren uns gegen das Leiden. Und wir müssen lernen von Jesus, und das sagt er ja auch so deutlich, dass wir, wenn wir mit ihm gehen, wenn wir seinen Weg gehen, dass wir diesen Weg auch mit allen Konsequenzen gehen. Wer die Freude, wer die Ehre mit Jesus teilen will, wer irgendwann mal im Himmel sein will, ich sage so platt, der muss auch seinen Leidensweg, muss sich in seinen Leidensweg hineinziehen lassen zumindest. Der muss auch selbst, was immer das heißt, den bitteren Kelch trinken. Durch das Bad der Feuertaufe gehen, da sollte niemand von uns blauäugig sein. Nun haben wir gehört, dass sich die anderen 10 Jünger in das Gespräch einmischen und sich ärgern über Jakobus und Johannes. Ist auch nachvollziehbar, oder? Aber das Schlimme ist, es ist ja auch wieder so menschlich, worüber sie sich ärgern. Sie wollen ja eigentlich auch nur Macht haben. Sie wollen ja eigentlich auch nur selbst diesen Platz haben neben Jesus. Und es ist ganz gut, dass Jesus da sehr klar auch darauf antwortet und eben sagt, mein Weg geht ins Leiden, euer Weg geht auch ins Leiden, macht euch da nichts vor. Und dass er auch noch sagt, die Plätze links und rechts neben mir, mal so nebenbei bemerkt, die habe ich gar nicht zu verteilen. Weil Jesus hat eine abgeleitete Macht, das entscheidet Gott, der Vater im Himmel. Und jetzt wird Jesus sehr grundsätzlich. Vielleicht auch scharf, ich weiß es nicht. Ich lese euch diese Passage nochmal vor. Jetzt sagt er nämlich den Jüngern, Macht soll bei euch folgendermaßen gelebt werden. Ihr wisst, diejenigen, die als Herrscher der Völker gelten, unterdrücken die Menschen, über die sie herrschen. Und ihre Machthaber missbrauchen ihre Macht. Aber bei euch ist das nicht so. Sondern wer von euch groß sein will, soll den anderen dienen. Und wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Denn auch der Menschensohn, jetzt spricht Jesus von sich, ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen. Im Gegenteil, er ist gekommen, um anderen zu dienen und sein Leben hinzugeben als Lösegeld für viele Menschen. Ja, wir mussten das neu realisieren, spätestens seit dem Krieg in der Ukraine. Immer wieder stehen Machthaber auf, auch im zivilisierten Europa, die zur Zeit oder zur Unzeit ihre Macht missbrauchen, die andere brutal unterdrücken, die Gewalt und Waffen für ihre eigenen Zwecke einsetzen, die keine Rücksicht nehmen auf die Zivilbevölkerung, auch nicht auf die eigenen Soldaten, die ja auch Frauen, Mütter, Kinder haben. So läuft das in dieser Welt. Schmeckt uns nicht, aber es ist so. So wird es immer wieder laufen, sagt Jesus sehr klar. Das ist die dunkle Seite der Macht, mit der wir hier konfrontiert werden. Missbrauch, Gewalt, Unterdrückung. Versteht mich nicht falsch, Jesus sagt nicht, dass das in Ordnung ist. Jesus sagt auch nicht, wir brauchen das alles nicht, wir brauchen keine Führer, wir brauchen keine Leitungspersonen. Aber er nennt den Machtmissbrauch der Gewaltherrscher beim Namen und ihr wisst, in einer Diktatur kann das ja schon das Todesurteil sein. Jesus sagt es sehr deutlich, diese Herrscher missbrauchen ihre Macht und unterdrücken ihre Völker. Ist nicht in Ordnung. Jetzt komme ich aber auf was Positives zu sprechen. Die helle Seite der Macht. Nämlich, dass Jesus sagt, aber bei euch Jüngern, bei uns in der Gemeinde, bei allen, die wir Jesus nachfolgen, da soll es nicht so sein. Wir sollen uns nicht in dieses rücksichtslose Machttreiben dieser Welt hineinziehen lassen. Und Jesus sagt sehr deutlich, ihr habt ein anderes Programm. Jesus definiert völlig neu, wie er mit Macht umgeht und wie er gute Leitung und gute Führung versteht. Wir kennen diese Sätze, ich wiederhole sie noch einmal und noch einmal. Wer bei Gott groß sein will, soll dienen. Nebenbei bemerkt, ihr kennt das Magnificat, den großen Lobgesang der Maria. Die Machthaber dieser Welt werden sowieso einmal von ihren Thronen gestoßen werden. Also wer bei Gott groß sein will, der soll dienen. Oder so ähnlich formuliert, wer von euch der Erste sein will, soll der Diener von allen sein. Ich glaube, wir wissen das alle, dass es so ist. Und dass das viel leichter gesagt ist, als getan ist. Es ist wichtig, dass wir uns immer wieder von Jesus das sagen lassen und dass wir immer wieder auch auf Jesus blicken. Wir können das nur hören, wir können das nur uns auch sagen lassen, dass wir dienen sollen, weil Jesus der größte Diener der Menschheit gewesen ist. Sein ganzes Leben hat er so verstanden. Wir machen manchmal den Fehler, dass wir denken, naja, es gibt die 7 Wochen Passionszeit, dann denken wir mal an Jesus und sein Leiden. Ein paar Stunden, ein paar Tage vor seinem Tod. Aber nein, sein ganzes Leben, so sagt es Jesus ja hier, hat er dafür gegeben, dass er sich klein macht, damit wir groß werden. Dass er dient, damit viele Menschen gerettet werden. Was er an Macht bekommen hat, das gibt er hin, um anderen zu dienen. Es geht also nicht um uns selbst, sondern es geht um die anderen, es geht um die vielen Menschen. Wenn wir einmal vor Gott stehen werden in der Ewigkeit, das ist mir bei der Vorbereitung ganz neu aufgeleuchtet. Ja, wir müssen mal Rechenschaft ablegen über das, was wir getan haben. Aber ich glaube, von diesem Text her ist sehr deutlich, was Gott uns fragen wird. Könnt ihr es euch denken? Er wird uns fragen, sag mal, wo hast du anderen Menschen gedient? Wo hast du für andere Menschen was gemacht? Eine ganz einfache Frage, aber das wird Gott uns fragen. Und er fragt uns das deshalb, weil Jesus uns das ja alles schon geschenkt und getan hat. Ich weiß, dienen klingt nicht gut. Es klingt nach Unterdrückung, es klingt nicht modern, es klingt nach Kadavergehorsam, nach Herabsetzung, nach schwachem Selbstbewusstsein, nach jemandem, der es nicht geschafft hat, der dient halt. Wenn wir uns Jesus anschauen als den großen Diener der Menschheit, merken wir, dass das nicht stimmt. Echtes Dienen setzt eine große Freiheit voraus. Jesus hatte diese Freiheit, die Freiheit zu dienen, aus der Macht in die Ohnmacht zu gehen. Deshalb konnte er in so einzigartiger Weise dienen. Bei Jesus sind also Macht, Dienst und Hingabe gekoppelt. Es ist wie seine DNA, das bestimmt sein ganzes Leben. Und diese DNA, dieses Dienen soll auch unser Leben bestimmen, nicht die Frage nach dem eigenen Vorteil. Das ist der Kompass, den Jesus uns mitgibt. Ich habe am Anfang die Frage aufgeworfen, was machen wir gegen die dunkle Seite der Macht? Die helle Seite der Macht, die Jesus uns vorlebt, ist, ja, stellt euch nicht selbst in die Mitte, seid Diener, dient anderen Menschen. Zum Schluss noch ein Impuls, wie kann man das praktisch machen, zu dienen? Nicht nur zu sagen, jetzt dient mal einander mit der Gabe, die ihr empfangen habt oder was immer ihr tut. Ich habe das gelesen bei John Ortberg, auch einem dieser gefallenen Leiter. Der hat den guten Tipp gegeben, ich gebe mir das als Hausaufgabe mit und euch auch, macht was Gutes für jemand anders, aber macht es heimlich. Und es zählt nur, wenn es nicht rauskommt. Ich kann das mal mir illustrieren, wie schwierig das ist. Ich bin nicht so ein Held in der Hausarbeit. Aber wenn ich mal was gemacht habe, ich bringe es nicht über mich, ich muss es dann auch sagen. Aber darum geht es nicht. Dienen heißt, wir sollen es tun, ohne dass wir einen Lohn kriegen. Ohne dass es jemand merkt. Gott wird es merken. Amen. Der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.